Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer beim Bodensee Business Forum 2024 live aus dem Graf Zeppelin Haus in Friedrichshafen. Wir werden heute eine Masterclass der Zukunft durchführen. Ich habe Experten eingeladen und wir werden über Nachhaltigkeitsstrategien sprechen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und ein herzliches Willkommen auch meinem Publikum vor Ort. Dankeschön. Ja. So, ja, liebe Zuschauer, liebes Publikum, als allererstes möchte ich Ihnen natürlich meine Expertin vorstellen, die sich hier schon an diesem unfassbar langen Tisch, an dieser langen Tafel zusammengefunden haben. Direkt links neben mir ist Isabel Grupp. Sie ist in dritter Generation als Nachfolgerin ihres Vaters in der Geschäftsleitung der Plastro Meyer GmbH in Trottelfingen tätig. Zudem ist Grupp Landesvorsitzende der jungen Unternehmer und Mentorin für Startups im Female Empowerment Programm. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Isabel. Bitte schön.
Danke für die Einladung.
Gerd Leipold, muss man ja fast sagen, ist schon eine Institution hier beim Bodensee Business Forum. Ich weiß nicht, wie oft du schon da warst, aber es freut mich, dass du wieder da bist und diesmal auch in meinem Panel. Gerd Leipold leitete von 2001 bis 2009 als Vorsitzender die globale Umweltorganisation Greenpeace, die wir natürlich alle kennen. Heute berät er Unternehmen zur Nachhaltigkeit, arbeitet mit wissenschaftlichen Institutionen an der Verbesserung ihrer Kommunikation. Ich glaube, das ist ein dickes Brett, ja. Und unterstützt NGOs bei der Strategieentwicklung und der Kommunikation. Schön, dass du da bist, Gerd Leipold. Myrna Sandhövel befasst sich bei der Prognos AG, einem der ältesten Wirtschaftsforschungsunternehmen Europas, mit regulatorischen und strategischen Fragestellungen rund um das Thema Nachhaltigkeit und begleitet Unternehmen in ihrer Nachhaltigkeitstransformation. Und dass da ganz viel Luft nach oben ist, das wirst du uns heute auch darstellen. Schön, dass du hier bist, Myrna Sandhövel.
Danke.
Hallo Dirk, kannst du mich sehen?
Ja, kann ich auch. Kann ich auch hören.
Tafel. Versteck dich bloß nicht hinter diesem Strauch, auch wenn das Thema Nachhaltigkeit ist. Dirk Seeburg ist Rechtsanwalt und deckt bei die Leistungsbereiche Risk Management Systeme, Corporate Social Responsibility, wichtiges Thema, Compliance und Governance ab. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Handels- und Gesellschaftsrecht, Kartellrecht sowie in der Compliance-Beratung. Lieber Dirk Seeburg, schön, dass du hier bist. So, liebes Publikum, dann wollen wir direkt mal rein starten, wenn wir über dieses Thema Nachhaltigkeit sprechen. Ich habe mir ja selbst im Vorfeld nochmal gedacht, Mensch, Nachhaltigkeit, über was können wir denn da jetzt eigentlich aktuell sprechen? Ist das Thema überhaupt noch wirklich auf der Platte? Liebe Isabel, wie ist denn deine Einschätzung dazu? Haben es die Leute satt, über Nachhaltigkeit zu sprechen, oder ist das Thema jetzt wirklich da?
Ja, also ich würde sagen, in den Unternehmen ist es schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehr präsent. Ich meine, wir jetzt aus Familienunternehmersicht leben das Nachhaltigkeitsthema aus unserer Sicht schon über Generationen hinweg. Aber natürlich ist es sehr in aller Munde seit sehr viel, also sehr wenigen Jahren und jetzt vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten durch die geopolitischen Spannungen. Aber ich möchte auch sagen, das Thema Nachhaltigkeit wird oft auch konnotiert mit Thema, also ausschließlich konnotiert mit dem Thema Umwelt, was in der Vergangenheit so war. Und für mich ist es ganz wichtig, dass man da wirklich das Gesamtpaket betrachtet, das Gesamtpaket Nachhaltigkeit. Sprich, du hast es vorhin schon eingangs betont, also nicht nur Umwelt, sondern auch die Governance-Themen und auch die Social-Themen, weil die natürlich auch für Unternehmen extrem wichtig sind. Thema Leadership, wie verändern sich die Gesellschaften, was macht es mit den Menschen? Wir Menschen sind ja auch eine nachwachsende Ressource, die wir nicht vergessen dürfen in diesem ganzen Kosmos, mit dem wir uns beschäftigen zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, und auch das Thema Social, also man merkt es auch, wenn man aus der Corona-Phase herauskommt, wie wichtig die Komponenten sind, dass wir ein soziales Gefüge haben, dass wir zusammenhalten, dass wir füreinander da sind, aber auch, dass wir uns engagieren. Und das finde ich sehr wichtig, dass man die Themen auch im Fokus hält.
Und es hat natürlich schon auch einen Impact für dich als Arbeitgeber. Du sitzt in Trochtelfingen, 250 Leute hast du. Ich habe das Gefühl, dass das schon einen Unterschied macht für einen Arbeitgeber, ob du dich in dem Thema wirklich auch engagierst oder nicht. Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort junge Generationen auch wirklich zu holen und in Arbeit zu halten. Ist das so?
Absolut. Also es ist wichtig, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Es gelingt uns natürlich nicht bei allen. Ja, es gibt immer welche, die sich da nicht abgeholt fühlen. Aber unsere Unternehmensphilosophie, unser Leitbild, unsere Nachhaltigkeitsstrategie ist Mensch in den Fokus, Mensch in den Mittelpunkt. Da zählen auch Themen wie mentale Gesundheit, Arbeitssicherheit, also medizinische Betreuung, sodass wir auch gesund in die Zukunft gehen können. Und das Thema Leadership, wie sind die Qualitäten von Führungskräften, hat sich ja auch verändert. Die Bedürfnisse der Generationen haben sich verändert. Und von daher ist es sehr wichtig, dass man hier auch die Unternehmenskultur entsprechend anpasst, so wie der Wandel sich auch im Moment vollzieht. Und wer hier stillsteht, der verpasst natürlich einen wichtigen Zug und fokussiert sich vielleicht auf Generationen, die nicht mehr nur präsent sind, sondern man muss alle Generationen abholen und den Generationen-Deal auch richtig leben und vorleben. Und das natürlich auch im Top-Management. Und das versuchen wir jeden Tag. Und von dem her ist es bei uns ein ganz wichtiges Thema.
Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Also Stichwort Leadership, gerade im Kontext auch des Themas Nachhaltigkeit. Gerd, du bist unfassbar erfahren. Du hast schon viel gemacht, ja. Und du hast dich immer für die Umwelt eingesetzt. Ich hatte heute Morgen in der Tagesschau-App gelesen, es ging um das Thema Windräder in Baden-Württemberg. Ja, da war der Plan, bis 2026 1000 Windräder zu bauen. Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, man könnte sagen sozusagen 100%, ja, wird nichts draus, weil es einfach nicht richtig vorangeht. Gerd, gib uns mal eine Einschätzung. Was passiert da momentan draußen? Stehen wir uns im Weg, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht? Haben wir einfach zu viel Regularien oder haben wir schlichtweg einfach keine Lust, in Anführungszeichen, vor dem Hintergrund, dass wir halt auch ein paar andere Baustellen haben. Ja, es gibt weltweit Kriege, es gibt Flüchtlingsströme und so weiter und so fort. Gib uns mal eine Einschätzung aus deiner Sicht.
Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit hat etwa verglichen mit vor 2 Jahren, vor dem Ukraine-Krieg, in der medialen Wahrnehmung einen geringeren Stellenwert. Aber gleichzeitig, was wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, es ist Mainstream geworden. Dadurch ist es auch weniger interessant, sondern es wird umgesetzt. Es ist in den Betrieben angekommen, es ist in der Gesetzgebung angekommen. Das heißt, es ist unglaublich viel passiert. Und ich glaube, was wir im Moment auch sehen, ist, dass von dem großen Ziel, über die wir, dass wir uns leicht einigen können, ja, wir müssen den Planeten für unsere Kinder erhalten. Und jetzt sind wir aber auch in der Situation, wo es das tägliche Leben von einzelnen Bürgern, aber eben auch von Unternehmen angeht. Und da wird es schon schwieriger. Und die Windräder sind so ein Beispiel dafür. Aber wenn ich mir vorstelle, gestern Abend hatten wir den EnBW-Chef da. Wie der über Nachhaltigkeit, über erneuerbare Energien geredet hat, und ich kannte seine Vorgänger ganz gut, wenn ich an den Herrn Phillis denke, den ich gut kannte, und der, ich bin immer noch stolz darauf, wir haben uns mal beim World Economic Forum getroffen und ich hatte eine Einladung zum Google Party, das war immer die beliebteste Party und habe ihn da reingeschleust, da war er mir immer dankbar dafür. Aber der war noch ein glühender Atomkraftbefürworter. Und die EnBW hat noch vor, na, ich würde sagen 20, 25 Jahren gesagt, Erneuerbare als Zentrum unserer Energieversorgung geht nicht. Ja? Heute ist es anders, nicht mehr geht es oder geht es nicht, sondern wie machen wir das? Also wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel erreicht. Das kontrastiert natürlich mit, dass wir noch sehr viel mehr tun sollten und dass wir auch andere Probleme haben. Aber ich glaube gerade, dass es trifft jetzt uns auch persönlich. Wie sollen wir uns verhalten? Die Frage, dass man doch sehr viel bewusster geworden ist, wenn ich fliege, ist das zu verantworten, Fleisch essen oder nicht Fleisch essen? Die Heizung, die ich habe, eine Ölheizung, dass man latent ein schlechtes Gewissen hat oder eben auch drauf reagiert darauf. Darum denke ich, es ist ein sehr gemischtes Bild. Es ist unheimlich viel passiert. Ich glaube auch, dass es weitergeht, aber im Moment weniger Aufmerksamkeit und auch Gegenwind.
Minna, gib uns mal eine Einschätzung aus deiner Sicht. Vieles, was da draußen ja auch passiert, muss ja passieren, weil der Gesetzgeber es schlichtweg einfach auch fordert. Vielleicht auch nochmal, um den Ursprung zu holen. Ich kann mich daran erinnern, dass der BlackRock-Chef vor einigen Jahren eben den Top Beteiligungsunternehmen, wo sie halt drin hängen, ins Aufgabenbuch geschrieben hat, Klimarisiken sind Investitionsrisiken. Dann haben die Wirtschaftsleute erkannt, oh Mist, ich bekomme kein Geld mehr, wenn ich bestimmte Sachen nicht mache. Und also gehe ich dann halt in die richtige Richtung. Das war vor allen Dingen bei großen Konzernen weltweit der Fall. Nun ist es ja so, es gibt Richtlinien auch seitens der Europäischen Union, die einzuhalten sind. Und der große Wumms sollte eigentlich jetzt auch im nächsten Jahr kommen, weil auch nochmal diese sogenannten Berichterstattungspflichten, trockenes Thema, aber ziemlich krass in der Auswirkung auf die Unternehmen zukommen. Wie ist deine Einschätzung? Du hast ja unter anderem auch die NBW, Nachhaltigkeitsstrategie, mitentwickelt. Auf der einen Seite ein großer Konzern aus dem Energiesektor, auf der anderen Seite das, was den Mittelstand jetzt auch in Deutschland ausmacht. Wie sieht das Thema dort aus und ist es eher schlecht als recht vielleicht gemacht?
Ja. Das ganze Thema Regulatorik ist, wie du schon richtig gesagt hast, kein sehr beliebtes Thema bei vielen. Es tut bei vielen sehr weh, weil es Ressourcen bündelt. Und jeder, der was anderes behauptet, macht da falsche Hoffnungen. Es kostet Geld, es kostet Arbeitszeit, ja, und es kostet auch die Man- and Women-Power der Geschäftsleitung. Ja? Also es ist nicht so, dass man das irgendwie in einer kleinen Abteilung mal irgendwie ohne die Geschäftsleitung abhandeln könnte.
Aber du hattest mir berichtet, es gibt ja tatsächlich auch so ein paar ganz findige Chefs, die das sozusagen mal so ein bisschen wegdelegieren, ja, Richtung Assistenz. Jetzt mach doch mal hier mal ein paar tausend Datenpunkte zusammen. Das ist
die werden nächstes Jahr schon zur Besinnung kommen. Die werden, glaube ich, nächstes Jahr spätestens zur Besinnung kommen oder in der
das
Realität
ankommen. Das klingt ein bisschen hart. Inwiefern kommen die zur Besinnung?
Weil dass es nicht funktionieren wird. Es wird nicht funktionieren. Ja. Wir reden bei einer CSRD von 1200 Datenpunkten in der Spitze, die Unternehmen berichten müssen.
Also ein Datenpunkt, nochmal, um das nachzuvollziehen, ist was ganz konkret?
Das sind qualitative und quantitative Informationen. Also das kann zum einen sein, bitte berichte, welche strategischen, welche Ziele und Maßnahmen hast du dir im Bereich Klimaschutz gesetzt. Das kann aber auch ganz klar sein, okay, wie ist deine Treibhausgasbilanz, wie viel Energie hast du quasi eingekauft, wie hoch sind da die CO2-Emissionen und so weiter. Also auch Zahlen, ja. Oder wenn wir in den sozialen Bereich gehen, sind es auch Zahlen wie Gender Pay Gap oder es sind Zahlen auch wie viele Weiterbildungsstunden haben die Mitarbeitenden genommen, und zwar genderspezifisch, also wie viele wurden von den Frauen genommen, wie viele wurden von den Männern genommen. Das sind alles Zahlen, glaube ich, da muss man in die Fachabteilung rein, da muss man Prozesse auch für aufsetzen. Die meisten können vielleicht gerade noch so sagen, wie viele Weiterbildungsstunden haben alle genommen, aber das wird nicht immer genderspezifisch schon aufbereitet. Und das ändert sich halt massiv, ja, und um einmal nochmal zurückzukommen, was du auch gesagt hast, das kommt vom Finanzmarkt. Ja, das kommt vom Finanzmarkt. Die EU hat sich das nicht ausgedacht, auch um Unternehmen zu ärgern, würde ich sagen, sondern dieser Green Deal soll Finanzmarktströme lenken, und zwar in nachhaltige, zukunftsfähige Unternehmen. Und nur mit so einer Transparenzbasis schafft man das natürlich. Ja. Das heißt auch heute nicht mehr nicht finanzielle Berichterstattung, das heißt heute CSRD, also Corporate Sustainability Reporting Directive, also dieses nicht finanziell hat man schon gestrichen, weil es ist ein finanzielles Thema. Ja. Und für viele Unternehmen macht das total Sinn, ja. Für so ein großes Unternehmen wie die INBW, die du angesprochen hast, macht das total Sinn. Für viele verarbeitende Unternehmen macht das Sinn. Man schafft auch eine wichtige Datenbasis, die man strategisch nutzen kann. Aber wir begleiten auch ein kleines Unternehmen, gerade im Gesundheitswesen, in der Pflegeindustrie, wo man sich wirklich fragen muss, wie sinnvoll ist das? Und passt das wirklich für alle Sektoren so? Und natürlich haben die Themen wie Klimarisiken auch. Ja, die Hitzetote steigen im August enorm, ja, verglichen jetzt mit anderen Monaten. Nichtsdestotrotz, diese Industrie ist sehr, sehr beschäftigt, würde ich sagen. Und davon jetzt nochmal Leute abzustellen, nur um 600 Daten, also ich rede jetzt von 600 Datenpunkten, weil diese 1200 sind nur an der Spitze. Die meisten Unternehmen müssen ungefähr die Hälfte berichten, ja, an quantitativen und qualitativen Informationen. Aber die abzustellen, ja, das ist natürlich bei diesen Branchen irgendwie auch zu hinterfragen, ja.
Dirk, man könnte ja sagen, eine Strategie, eine Zukunftsstrategie könnte sein, Mut zur Lücke. Ja, also ich mache es einfach nicht oder ich mache es sozusagen halt ein bisschen und bevor ich erwischt werde, werden halt die anderen erwischt. Ja. Ist das eine sinnhafte Strategie? Erlebst du diese bisweilen auch in deinem Job?
So ein, so ein bisschen ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss?
Ja, wenn es überhaupt springt.
Ja, genau, wenn es überhaupt springt. Ja, die Diskussion gibt es schon. Also es gibt schon die Diskussion, wie weit muss ich gehen, was muss ich denn überhaupt machen? Ich verstehe es auch nicht und wie du es auch ausgeführt hast, also es kommt wahnsinnig viel auf Unternehmen zu. Das darf man halt nicht vergessen. Da muss ich mich durchtanken, da muss ich mir aber auch überlegen, halt, was brauche ich halt nicht. Falle ich rein in den Anwendungsbereich oder falle ich nicht rein in den Anwendungsbereich? Kann ich meine Strukturen, meine Systeme so justieren, dass ich halt die Informationen auch bekomme, auch sozusagen von Zulieferern, dass ich es mir leichter mache, die Informationen, über die ich dann am Ende berichten muss, die ich bewerten muss, dass ich die Informationsströme justiere, die Leute, die Unternehmen, meine Zulieferer sagen wir, auf die Reise mitnehme, um meinen gesetzlichen Anforderungen bestmöglichst nachkommen zu können. Ich muss natürlich aber vorher schon definieren, was ist meine Hürde. Das brauche ich schon.
Stichwort Lieferkette, weil du es gerade ansprichst. Wir haben ja vor allen Dingen einen Mittelstand, der dadurch geprägt ist, dass wir viele Zuliefererbetriebe haben. Ja, sowohl was Maschinenbau angeht, als auch Automobilindustrie und dergleichen. Nun ist es ja so, das eine ist, was du für dich selbst entscheidest, was zu tun ist. Ja, das andere ist, was die Großen, also sprich deine Kunden, dir sozusagen ins Gebetsbuch schreiben, Klammer auf, müssen. Mal ganz hart gesagt, wenn ich beispielsweise in einer Lieferkette von einem großen Kunden drin bin, von einem großen Konzern, und ich schaffe es nicht, aus welchen Gründen auch immer, nicht in dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung so die Rahmenbedingungen zu erschaffen und natürlich dann auch in meiner internen Organisation, als dass es halt nicht matcht mit dem Gegenüber, fliege ich dann raus. Also sprich, ist dann sozusagen mein Geschäft, meine Existenz bedroht? Wie ist deine Einschätzung, Dirk?
Ja, also es, als das LKSG kam, also Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Thema, da haben die Unternehmen einfach ihre Lieferanten, man kann sich so vorstellen, bombardiert mit Anfragen für Auskünfte, bitte her mit den Auskünften. Klammer auf, wenn ihr uns die nicht gebt, dann suchen wir uns einen anderen Geschäftspartner. Das Risiko bestand. Also direkt für Mittelständler, für kleine Unternehmen, die wirklich dann ausgetauscht werden. Wir haben Fragenkataloge gesehen, die gingen komplett am Ziel vorbei. Komplett.
Ja. Du nickst, Isabel, wie ist deine Weite? Also du bist ja in der Kunststoffindustrie, ja, also Kunststoff und Nachhaltigkeit passt ja an sich, möchte man ja meinen, nicht per se zusammen oder vielleicht insbesondere.
Ja, um dann nochmal zu differenzieren, also wir verarbeiten Kunststoffe, also Kunststoff verarbeiten in der Industrie im Mehrwegbereich, also wir sind nicht in dem Bereich Single Use, in dem umgangssprachlichen Plastikthema drin, sondern all das, was in den Haushalten, in den Gerätschaften drin ist, also die Mehrwegverwendung haben und auch recycelbar sind, und wir verwenden auch biobasierte Kunststoffe oder bioabbaubare Kunststoffe gibt es ja zwischenzeitlich auch. Also das Thema, das wir hier jetzt gerade angesprochen hatten, ist aber schon sehr vakant, ja, weil es ist so, dass wir werden von all unseren Kunden auditiert. Das heißt also regelmäßig über gewisse Kriterien in einem Auswahlverfahren ausgewählt, und wenn wir auch dann ausgewählt sind, werden wir dauerhaft wieder neu zertifiziert, rezertifiziert, und da gibt es gewisse Merkmale, da zählen natürlich Lieferperformance, Lieferqualität dazu, aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn wir jetzt das vergleichen zu früher, hatte das Thema Nachhaltigkeit nicht so eine Priorisierung. Das war quasi schon auch mit dabei, aber nicht so eine starke Priorisierung. Und zwischenzeitlich haben wir Kunden, da wurde dann aufgrund von Gesetzesmechanismen festgelegt, dass die Priorisierung zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema CO2 einfach deutlich mehr gewichtet wird, sodass, wenn jemand keine Umweltzertifizierung hat oder wenn jemand keine entsprechenden Nachweise oder keinen CO2-Footprint nachweisen kann, dass er entsprechend schlecht bewertet wird. Und wenn wir dann in der Gesamtbewertung der Auditierung quasi schlecht abschneiden, obwohl wir gute Performance bringen, obwohl wir gut liefern und Qualität, alles in Ordnung, kann es uns als, da wird man eingestuft als ABC-Lieferant, kann es uns theoretisch nach unten ziehen. Die Realität ist aber, dass die Einkäufer genau das wissen und die auch alle Lieferanten sehen und sagen, naja gut, von unseren Lieferanten, von unseren 10 kunststoffverarbeitenden Lieferanten können vielleicht einer kann es leisten und die anderen können es nicht leisten. Deshalb machen Sie sich da keine Sorgen. Wir wissen, dass diese Priorisierung nicht wichtig ist. Deshalb haben wir das im Hinterkopf und werden das nicht so, also wir werden Sie trotzdem noch anfragen, obwohl wir die Kriterien nicht erfüllen. Das heißt, es geht völlig daneben. Wir müssen Dinge also quasi erfüllen, die wir nicht erfüllen können, und die, die es von uns erwarten, die haben sogar Verständnis für uns, aber sagen, sie müssen es machen. Und da denke ich, die Theorie und die Praxis haben hier überhaupt nicht miteinander gesprochen. Ja? Und das belastet die Wirtschaft. Und wenn das jetzt nur ein Thema wäre, ja? Ich meine, ich brauche jetzt nicht erzählen vom Status quo der Wirtschaft in Deutschland im Moment. Wir haben ja nicht nur das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Wir haben das Thema NIS II, das jetzt gestartet ist im September. Wir haben Themen Whistleblowing. Also was sollen wir denn alles stemmen? Wo sollen wir uns priorisieren? Und da ist dann die Frage, wo finden wir uns in der schlimmsten Grauzone und welche Herde decken wir? Wir können keine Delegation abstellen, die sich ausschließlich um diese Themen kümmert. Dazu sind wir mit 250 Mitarbeitenden zu klein, dass wir dann eine Abteilung abstellen können. Da kann jetzt zum Beispiel eine NBW eine Abteilung etablieren, die sich damit beschäftigt. Aber wir, sind bei uns völlige Overhead-Kosten in einer Zeit, in der wir sowieso extrem belastet sind aufgrund der wirtschaftlichen Situation, der globalen Thematik. Also wenn wir solche Themen haben wie Green Deal, dann bitte doch auch international, weil wir müssen ja auch die Wettbewerbsfähigkeit betrachten. Ja, wir sind natürlich dann nur in Europa betrachtet, und was ist dann aber außereuropäisch? Also da ist natürlich für mich völlig fern der Realität und fern der Wirtschafts.
Gerd, die Idee war ja eigentlich diese: Wir sind besonders weit vorne, ja, und wir schaffen es durch unser Engagement und unsere Denkweise, wie Nachhaltigkeit auf der Welt sich sozusagen verbreiten soll, unsere Wirtschaft zu befördern. Ja, also sprich Wirtschaftswachstum durch den Fokus auf Nachhaltigkeit. Geht die Rechnung überhaupt noch auf?
Also ich glaube, zum Teil ist sie wirklich aufgegangen. Das Thema Nachhaltigkeit ist auf den internationalen Konferenzen wird es beschlossen. In allen Ländern gibt es Gesetzgebung dazu. Was, glaube ich, passiert ist und mit dieser wirklich auch sehr, sehr starken Regulierung, ist, dass man ein Schwarze-Peter-Spiel eingerichtet hat, nämlich dass der Schwarze Peter von den Großen an die Kleinen weitergegeben hat. Also ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Unternehmen, die hatten mich gefragt, wie ich die Umweltszene in Brasilien einschätze. Und dann schickte man mir ein 10-seitiges Dokument, wo ich unterschreiben sollte, dass ich eine Nachhaltigkeitspolicy habe, dass ich einen Beauftragten habe gegen Korruption. Also es waren lauter Dinge, die ich als Einzelperson weder erfüllen konnte noch sinnvollerweise erfüllen sollte. Also stand ich vor der Wahl, entweder unterschreibe ich oder ich kriege den Auftrag nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für Unternehmen, die Zulieferer sind, dass sie genau vor der Frage stellen, unterschreibe ich, obwohl ich genau weiß, ich kann nicht alles erfüllen, so wie du ja auch gesagt hast, oder ich verliere den Auftrag. Und das kann ja eigentlich nicht im Sinne sein. Und ich glaube, diese Austarierung zwischen den Großen und den Kleinen, oder auch, dass man Nachhaltigkeit würde ja auch im wirtschaftlichen Sinne Diversität verlangen, dass es eben nicht nur die Großen gibt. Diese Austarierung, wer hat eigentlich die Macht? Da ist viel zu wenig drauf geachtet worden. Und je mehr Regulierung man hat, umso mehr, das ist immer leichter für die Großen, das zu tun, als das für die Kleinen tun. Und ob es zielführend ist, das ist dann immer noch die Frage.
Wir sprechen ja über Nachhaltigkeitsstrategien, und bei Strategien ist es ja bisweilen ja auch sinnvoll, mal links und rechts zu schauen, was andere denn so machen. Ja, also was andere Länder machen, was andere Unternehmen und dergleichen machen. Nimmst du nicht auch wahr, dass so ein bisschen der Blick fehlt, was andere machen seitens Deutschlands? Ja, also vielleicht auch ein Stück weit eine gewisse Arroganz zu sagen, naja, also wenn es darum geht, wir sind diejenigen, die genau wissen, wie es zu laufen hat, und die anderen, die werden dann halt schon sehen, wie es tatsächlich funktioniert. Stellst du das fest?
Das glaube ich. Also wir haben so die Wahrnehmung, wir sind überall voraus. Ja, wir tun viel mehr als alle anderen, und das können wir uns nicht leisten. Wenn man genau nachschaut, in vielen Bereichen gilt das gar nicht. Nimmt man die Wärmepumpen. In Polen werden relativ mehr Wärmepumpen installiert, obwohl Polen ein schwierigeres Land für Heizung ist, ein ärmeres Land ist als wir. Skandinavien macht das schon lange. Und es würde uns viel helfen, wenn wir nicht immer denken, wir müssen mit einer eigenen und der besten Lösung kommen, sondern schauen, was andere machen. Und da kann man viel lernen davon. Ich reg mich immer wahnsinnig auf, wenn ich eine App von einem deutschen Verkehrsunternehmen sehe, dann denke ich, warum schaut ihr nicht an, was in Kopenhagen passiert, was in Amsterdam passiert oder in London passiert? Warum müsst ihr selber was Minderwertiges entwickeln, also gerade in der Digitalisierung, wenn in anderen Ländern schon wunderbare Erfahrungen da sind?
Und die Spirale, wenn ich da noch ergänzen darf, die Spirale geht ja noch weiter, unabhängig von der Kapazität oder der Sinnhaftigkeit Groß-Klein-Unternehmen. Gibt's ja auch, sind ja diese Themen auch mit Subventionen behaftet. Das heißt, diejenigen, die das professionell aufarbeiten können, die ein gutes Beratungsteam haben, wie Mirna und Co., ja, dass diejenigen auch in den Genuss, die Frage ist, wie sinnhaftig das ist, in den Genuss von Subventionen kommen, die genau mit solchen Themen quasi korrelieren. Ja? Wenn du extreme so Nachhaltigkeitsstrategien einführst, ja? Dass du da auch an Subventionen rankommst und diejenigen, die sich das leisten können oder große Unternehmen, die auch Abteilungen dafür haben und sich auch die Zeit nehmen können, diese ganzen Paragraphen und Anträge durchzulesen oder Beratungsunternehmen zur Hand zu nehmen, die kommen dann in den Genuss von Subventionen und die anderen also das, bekommen das nicht. Ja? Das ist natürlich schon auch nochmal eine Schleife, die wir zu tragen haben. Ja?
Mirna, also Stichwort auch Subvention und jetzt nochmal Stichwort Strategie. Ja? Was ist denn am Ende, weil losgelöst vom Thema Nachhaltigkeit, ja, was ist denn am Ende eine gute Strategie aus deiner Sicht?
Das heißt, wir streichen das Thema Subventionen jetzt gerade
nochmal. Kommt gleich im Anschluss.
Okay, alles klar. Was ist eine gute Strategie? Ich glaube, eine gute Strategie und wir können das Thema Nachhaltigkeit da insofern streichen, als dass eine gute Strategie ist, wenn die Geschäftsstrategie gleich die Nachhaltigkeitsstrategie ist. Ja? Weil die Nachhaltigkeitsthemen, ja, also wir reden ja immer von ESG, ja, also um den Umweltthemen, den sozialen Themen, den Governance-Themen, ja, wie steuere ich ein Unternehmen eigentlich, ja, und auch ökonomische Nachhaltigkeit steckt da drin, ja. Und damit haben wir eigentlich alles, was gute Unternehmensführung ausmacht, ja. Es ist nichts anderes als, wie stelle ich mein Unternehmen zukunftsfähig auf. Und was glaube ich ganz, ganz entscheidend ist und das besprechen wir auch mit all unseren Kunden, wenn wir Nachhaltigkeitsstrategien machen, und das habe ich vorhin auch schon anklingen lassen, ist dieser Tone from the top. Ja? Dieses, die Geschäftsleitung steht dahinter. Und
ich übersetze es mal ins Schwäbische, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken.
Ganz genau. Ich hätte es nicht schöner sagen können. genau, das ist, oder eigentlich sagen wir auch Action from the top, weil der Tone reicht nicht. Ja? Also es muss mitgehandelt werden. Ja? Und als allererstes.
Was heißt das? Also, dass ich auf meinen Parkplatz vorne an der Eingangstür mit dem Fahrrad fahre? Oder gib mir mal ein Bild, wenn du das sagst.
Ja, das heißt zum Beispiel, wenn wir als Beratung reinkommen, dass es nicht nur heißt, okay, ja, liebe Nachhaltigkeitsabteilung, mach das mal, sondern dass die Geschäftsleitung mit an den Workshops zum Beispiel teilnimmt, ja, und
Präsenz.
Auch mit präsent ist, ja, mitentscheidet, dass und zwar und das aus komplett, sage ich mal, in einem ganzen Unternehmen Mitarbeiter dabei sind. Das ist vom Azubi über alle Fachabteilungen, weil es sind von HR bis hin zu den Fachabteilungen, wo vielleicht die Fertigung stattfindet oder so, auch alle beim Thema Nachhaltigkeit betroffen. Ja? Es ist kein, wir haben eine Nachhaltigkeitsabteilung oder einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, der das macht, sondern es ist ein, ja, es ist ein Unternehmensthema, es ist ein ganzheitliches Thema. Und das ist zum Beispiel eine Sache, nimmt bitte an den Workshops teil.
Und das hat sich sicher geändert. Also ich weiß noch, in den 80er, 90er Jahren war Nachhaltigkeit eine Aufgabe für eine junge Frau. Und das, ich wollte eigentlich sagen, junge blonde Frau, aber so war es tatsächlich. Ja, dass, also die Unternehmen haben eine junge Frau eingestellt, und weil die hatte Empathie und Emotion, und dann dachte man hat es erledigt. Und es, wie du gerade gesagt hast, es ist schon zu einem strategischen Thema geworden.
Dirk, du wolltest es auch noch ergänzen. Wir müssen auch gleich nochmal über das Thema Förderung sprechen, welchen Impact die eigentlich machen kann und nicht machen kann.
Also wenn ich fasse mal ganz kurz zusammen. Wir haben, sagen wir mal, einen Mittelständler, der einfach kämpft mit der Regulatorik. National,
weil er nicht die Ressourcen hat, weil er halt sich brennt, einfach.
Genau, ganz klar. Also das ist der Kampf. Wir haben gewisse internationale Themen. Ich kenne das auch. Hier ist ein Konvolut, bitte unterschreiben, sonst spielst du nicht mit uns mit. Und wir haben die Nachhaltigkeitsstrategie. Die steht im Endeffekt in der Einleitung des EU Green Deals, in jedem Gesetz, was da von der EU kommt. Unternehmen sollen eine Nachhaltigkeitsstrategie sozusagen einfach mal niederschreiben und das Ganze bitte dann aber auch halt mit den Boni der Management-Ebene verbinden. So, steht drin. Ja, kann man nachlesen, ist ganz nett formuliert sogar und für die EU sogar verständlich, finde ich, geschrieben. So. Um das mal zusammenzufassen, ich kenne ja genau, die Mittelständler werden überfordert, vollkommen. Aber das ist genau, was muss ich denn machen? Womit setze ich mich auseinander? Unser Ansatz ist momentan, dass wir haben genau die Großen momentan in der Beratung, dass man auf die Mittelständler auch zugeht, was kann man machen, was kann man nicht machen, dass man die mitnimmt auf die Reise ein Stück. Das ist schwierig, insbesondere wenn ich mit den Einkaufsabteilungen direkt rede, die Leistung einkaufen bei dir.
Wer hat denn da die Liste auf eigentlich? Also wer hat die Macht? Deiner Meinung nach in den Unternehmen, sind es die Einkäufer?
Das ist, also wir haben momentan den Kampf, die Rechtsabteilung spielt mit, Compliance-Abteilung spielt mit, der Nachhaltigkeitsmanager wird aufgebaut. Im Endeffekt der Treiber ist der Einkauf.
Wenn man die alle hat.
Wenn man die alle hat.
Genau. Also
keine davon haben wir.
Aber es, also ich komme einfach über den Einkauf, ganz klar über den Einkauf, weil ich mir halt überlege, was brauche ich, was sind meine Warengruppen, was sind meine Zulieferer, was kann ich von dem Zulieferer einfordern, was sind aber halt gesetzliche Anforderungen, die muss ich einfach erfüllen. Wie strukturiere ich meinen Einkaufsprozess? Wo nehme ich den Zulieferer aber auch mit? Mein Geschäftspartner. Und natürlich ist es so, dass Geschäftspartner einfach vom Markt verschwinden, wenn sie dem nicht nachkommen, aber es muss im Rahmen sein. Wir definieren gerade Vergabekriterien unter Berücksichtigung des EU Green Deal. So ist es. Vergabekriterien im Einkaufsbereich. Aber ich finde, um das zusammenzufassen, die ganzen Themen, die einfach mal kommen, man muss halt aufpassen, ich bin in der EU, ich bin in einem Wirtschaftsraum. Da bin ich aber auch schon vorher tätig. Vor dem EU Green Deal. Ich habe vor dem EU Green Deal habe ich den UN Global Compact. Also es ist jetzt auch so viel nichts Neues. Die EU sagt nur, wir machen es ein Stück besser. Ich muss mich mit meinen Prozessen, Strukturen davor schon befassen. Und da finde ich, das ist ein weicher Faktor, Nachhaltigkeit, was ist es in dem Sinne? Ich muss meine Zulieferer mitnehmen auf die Reise. Ich muss sie auch informieren. Das ist ein Ansatz. Und ich darf sie da auch nicht überfordern. Und im Kern habe ich halt dann, wenn ich berichtspflichtig bin, meine Berichtspflicht. Da komme ich nicht raus. Ich meine, mein Lagebericht ist zum Großteil dann halt Nachhaltigkeit.
Und es ist eine Transparenzpflicht. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ja? Es ist eine Transparenzpflicht bei vielen Sachen oder auch eine Bemühenspflicht. Ja? Also man zu zeigen, transparent zu zeigen, ich mache mich auf den Weg und ich habe das vielleicht alles noch nicht. Mhm. Aber so ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also das, glaube ich, muss man schon auch
nochmal verinnerlichen. Die Welt ist ja ein bisschen größer als
Dirk, das ist wichtig.
Die Welt ist ja ein bisschen größer als Europäische Union. Ja. Und du sprichst jetzt gerade über unseren Wirtschafts und die Rahmenbedingungen, die jetzt auch gerade in Sachen Nachhaltigkeit gesetzt werden. Gib uns mal einen Ausblick. Also sprich, geht die Rechnung am Ende auf, als dass man sagt, ja, das, was wir hier tun und die Aufgabe, mit der wir uns gerade beschäftigen und den Schmerz, den unsere Unternehmen jetzt hier gerade haben, wird sich am Ende auszahlen, für den Wirtschaftsraum der Europäischen Union hier voranzugehen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, sodass wir am Ende, ich sag's mal salopp, die große Kasse weltweit machen werden, weil wir halt einfach die Ersten waren.
Also ich bin mir nicht sicher.
Also mal Dirk und dann gehen wir zum Gerd rüber.
Soll ich? Oder?
Dirk, vielleicht gerade noch bei dir im Anschluss.
Also ich glaube, die Rechnung, ob die Rechnung jetzt final aufgeht, das bleibt abzuwarten. Aber wenn ich mir das international anschaue, also ich komme halt mal vom UN Global Compact, also ich komme vom Internationalen, dann habe ich schon entsprechende Verpflichtungen. Ich habe auch entsprechende Umsetzungen in nationalen Gesetzgebungen. Man ist auf dem Weg, es dauert seine Zeit. Es dauert wirklich seine Zeit. Ich kann mir aber auch anschauen, dass ich in einzelnen Ländern bestimmte Aktivitäten einfach schon habe. Und ich habe dann halt auch noch den Rückfluss, sagen wir mal, aus den Verpflichtungen der Unternehmen, die ansässig sind in der EU, wenn sie international sozusagen sourcen, dass sie da entsprechend auch Verpflichtungen eingehen, dass sie bestimmte Produkte nur nehmen. Und dann habe ich Rückkopplungen. Ja, das schon. Also ich glaube, die EU ist da schon ein Stück auf der Vorreiterrolle.
Also das heißt, besser machen? Ich kann erfolgreicher Geschäfte machen, wenn ich mich tatsächlich an die Einhaltung dieser Regeln
mache. Ich würde sogar ein bisschen anders formulieren. Ich muss mich eh dran halten, denn, wie du es ja auch ausgedrückt hast, ist es ein Finanzinstrument am Ende. Es sind Finanzthemen, die da mitschwingen. Im Bereich EU Green Deal, alle Gesetzgebungen, die da kommen, von der Taxonomie, CSRD, ESS, also die Berichterstattung, fokussieren auf Finanzströme, nachhaltige Finanzströme und man geht, ich formuliere es anders, salopp, es geht ums Geld. Ja. Das heißt, die Unternehmen müssen sich entsprechend ausrichten auch und das hat dann natürlich Auswirkungen auch aus der EU raus. Das darf man nicht vergessen.
Gerd, wir kommen gleich zu dir, aber noch vorher zu der Isabel. Wie ist denn das jetzt, wenn du jetzt eine Maschine kaufen möchtest? Ja, du willst jetzt ein neues Ding kaufen. Was kostet so ein Teil? 500.000? 1 Million?
ja, von bis, ja.
Sowas, ja, sowas vielleicht, ja. Und du gehst jetzt, du gehst hin zur Sparkasse oder zu irgendeiner anderen Bank und sagst, pass mal auf, liebe Leute, ich möchte das Ding jetzt kaufen und brauche dafür einen Kredit. Wie ist denn dein Kundenbetreuer? Kommt er dann um die Ecke und sagt dann, kriegst du nur, wenn das, wenn da ein Nachhaltigkeitsstempel drauf ist? Jetzt zeig mir mal, was du da für Datenpunkte gesammelt hast. Wie läuft das tatsächlich in der Praxis?
Also jetzt bei uns im speziellen Fall haben wir ja die Strategie auch finanzielle Nachhaltigkeit eingeschlagen, ist natürlich auch durch meinen Vater auch gekommen, dass er eigentlich nicht über seinen Verhältnissen leben möchte, dass wir über Generationen hinweg so gelebt haben, dass wir immer uns diese, das war natürlich nicht von Anfang an so, aber diese Investitionen leisten können, die wir auch selbst finanzieren können. Das heißt, ich kann dir keine Referenz geben, wie es bei einem Kundengespräch abläuft mit der Sparkasse, weil wir nicht mit externen Finanzinstituten Stand jetzt, können wir es noch so halten, arbeiten, sondern aus eigenen Mitteln investieren.
Das ist so ein bisschen
aber
typisch Druckplan, ne? Kann das sein?
Ist so vielleicht eine Strategie, aber es liegt vielleicht auch durch die Vergangenheit. Es war natürlich nicht immer so. Ja? Also als mein Vater in die Firma kam, war das alles andere als rosig. Und die Erfahrungen, die er damals hatte mit den Banken, die er mir auch erzählt, hat so prägend bei ihm eingeschlagen, dass er sagt, er möchte diese Gespräche in der Form nicht mehr führen müssen und lebt nicht über seinen Verhältnissen. Also wenn man jetzt auch zum Thema Staat, Einnahmen, Ausgaben, also wir leben ja konsequent über den Verhältnissen und bei uns in unserem Unternehmen möchten wir das nicht. Das gibt uns ein Stück weit Sicherheit, aber das kann natürlich auch Krisen ein bisschen ausfedern, aber nicht ewige Krisen überstehen. Aber ich möchte da nochmal drauf eingehen, weil ich das eigentlich überhaupt nicht unterstreichen kann, dass das sinnhaft ist. Dieser ganze Bürokratiemonster, dieser Subventionsdschungel, der stranguliert den Mittelstand, der stranguliert die komplette deutsche Wirtschaft und ich sehe überhaupt keinen positiven Aspekt daran. Wir müssen hier eine Veränderung einführen und deshalb werde ich auch laut und wir brauchen noch mehr, die laut werden zu diesem Thema, damit sich zwingend was verändert, weil wenn sich nichts verändert, dann werden noch mehr Schlagzeilen, die man fast wöchentlich lesen kann. Letzte Woche hat der Siemens-Chef sich geäußert, dass keine Investitionen mehr in Deutschland passieren. Wir haben es gelesen bei Miele, stand in der Zeit, also in den Medien drin. Wir haben es gelesen von Stihl. Und wenn wir jetzt sagen, Siemens, Miele und Stihl, das sind Top-Vorzeigeunternehmen, deutsche Vorzeigeunternehmen. Und wenn diese solche Schlagzeilen polarisieren und auch rausgeben, dass wir nicht mehr in Deutschland investieren, muss ich dagegenhalten und sagen, oh doch, wir brauchen Deutschland, wir müssen auch an uns glauben, wir müssen selber in unserem eigenen Möglichkeiten, Spielraum dafür kämpfen und für bessere Rahmenbedingungen kämpfen und die Missstände auch aufzeigen. Deshalb appelliere ich an alle, die in diesem Unternehmen, in diesem verarbeitenden Handwerk und Unternehmerkreisen tätig sind, laut werden, damit sich was verändert, weil wenn sich nichts verändert, glaube ich, dass es wirklich schlecht wird.
Minna, ja, gerne, bitte. Wir kommen gleich. Nochmal zu dem Thema Subvention, ja. Also das ist ja auch wieder typisch, möchte man meinen, ja. Wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, kommt irgendwo aus Zufall irgendwo ein Geldsack um die Ecke, an den du aber nicht wirklich rankommst. Der sieht halt ganz prächtig aus und Stichwort Förderung, Fördermittel und so weiter. Ist es nicht so, Mirna, dass durch das ganze Thema Förderung du im Prinzip falsche Anreize schaffst, ja? Also, dass Förderung im Prinzip einen eigenen Markt schaffen, der so aussieht, wie komme ich eigentlich ran an diesen dicken, fetten Geldsack? Und wenn ich ihn leer geplündert habe, dann ziehe ich zum nächsten Geldsack weiter und nächsten Geldsack und so weiter. Das ist doch alles andere als nachhaltig. Oder ticke ich da falsch?
Förderung, ja. Also Förderung, die meisten Unternehmen wissen gar nicht, wie sie sie überhaupt abrufen. Die Prozesse sind so kompliziert, also in meinen Augen schlecht. Nehmen wir mal das Beispiel, es gab Förderung für Unternehmen zum Thema Klimaresilienz, ja, Klimarisiken mitigieren. Und eigentlich was sehr Gutes, ja, weil das natürlich, ich meine, wir haben es alle im Ahrtal gesehen, ist jetzt nicht ganz so weit weg, ja, diese Klimakatastrophen. Es ist nicht etwas, was irgendwie nur mit schlimmen, sage ich mal, Katastrophen in Haiti oder auch in den USA zu tun hat, sondern auch bei uns vor Ort passieren kann. Und das hat, glaube ich, viele wachgerüttelt. Und trotzdem haben die Unternehmen es aber nicht abgerufen. Die haben diese Fördermittel nicht abgerufen und das ganze Programm wurde wieder eingestampft.
Ja, weil man sagt, also wenn der Apfel oder die Birne oder was auch immer zu weit oben hängt und ich nicht rankomme, dann macht es ja auch keinen Spaß, ja? Wenn ich was sehe, aber es nicht pflücken kann.
Ja, und also erstmal, viele wissen dann überhaupt nicht, dass sie Fördermittel beantragen können. Dann sind die Anträge wieder zu kompliziert, dann muss man sich wieder eine Beratung reinholen, die einem dabei hilft, die Anträge auszufüllen.
Das schafft aber auch Arbeitsplätze.
Das schafft definitiv. Also von einem Berater.
Das ist toll am Markt. Für den Staat, habe ich das Gefühl, kann das sein?
Ja. Also die EU sorgt auf jeden Fall dafür oder auch grundsätzlich auch die Politik, dass wir als Berater nicht arbeitslos werden erstmal. Das kann man schon, glaube ich, so festhalten. Ist das jetzt besonders sinnhaft und ist das besonders nachhaltig? Nein, natürlich nicht. Ja. Also und auch, ich meine, wir haben es ja auch in der Elektromobilität gesehen, dieses Hin und Her und dann wird wieder von heute auf morgen über Nacht eine Förderung wieder ausgesetzt und es schafft überhaupt gar keine Planbarkeit für die Unternehmen, ja, ist das natürlich überhaupt nicht nachhaltig.
Gerd, du bist ja wirklich auch fit, wenn es um Lobbyarbeit geht, ja. Wenn du jetzt mal so ein bisschen die Szene auch in Deutschland anschaust, dir die Wirtschaft anschaust und wie die Wirtschaft sich äußert. Wir haben jetzt natürlich mit der Isabelle haben wir eine Unternehmerin, die sich auch mal lautstark äußert. Neben anderen eben, wie gesagt, aus dem Clan. Ich hatte jetzt kürzlich deinen Cousin bei mir in der Sendung, Wolfgang Gopp Junior, der viral gegangen war, als er ein Statement gemacht hatte von wegen, ja, jetzt müssen wir erstmal zeigen, dass wir es auch können und dann schauen wir mal und so weiter. Also er hat da ganz offensichtlich einen Zeitgeist ja auch getroffen. Stichwort das Thema Verantwortung. Gerd, nochmal zu dir. Ist es vielleicht ein bisschen vermurkst, wie die Unternehmen in der heutigen Zeit sich auch äußern? Also sprich, dass sie über ihren Verband gehen oder dass sie sich wie auch immer äußern, statt einfach mal laut zu werden, vielleicht zum örtlichen Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten, wie auch immer zu gehen, dem ins Gesicht zu schauen und sagen,
auf jeden Fall.
Also dieses was würdest du denn jetzt empfehlen, den Unternehmen, die jetzt hier sitzen?
Auf jeden Fall selber aktiv werden, den Kontakt zur Politik suchen, weil die Verbände, das sind Verbandsvertreter, ja, und die vertreten ein breites Spektrum. Und gerade wenn man mal was anderes macht, wenn man voranschreitet, ist man in diesem breiten Spektrum gar nicht so gut aufgehoben. Und die Chance, die man hat als Arbeitgeber, als Unternehmer, dass man ein wichtiger Gesprächspartner ist, gerade jetzt im Wahlkampf auch, wo man auch Kandidaten einladen kann in den Betrieb und sagen, diskutiert doch mal mit uns. Ich würde allerdings sagen, vorsichtig sein, immer der Politik den schwarzen Peter zuzuschieben. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir alles, was schief läuft, der Politik zuschreiben und nicht unseren eigenen Teil dabei. Und ich glaube auch, wenn ich das noch ein anderer Punkt, aber ich glaube, das ist wichtig. Das Thema Nachhaltigkeit hat sich in den letzten 2 Jahren in der großen Politik völlig verändert. Es ist nämlich jetzt, ob das der Inflation Reduction Aid, der Green New Deal oder in China, wo es ähnliche Programme geht, es geht um Industriepolitik. Mhm. Die Nachhaltigkeit ist ein Teil davon, aber oft auch nur, das wird so groß gesagt, es geht darum, welche Rolle spielen wir und die 3 großen Blöcke sind im intensiven Wettbewerb. Dass daraus eine Herausforderung kommt und ich glaube für uns in Deutschland, wir hatten 150 Jahre lang ein wirklich gutes System. Das bürgerliche Gesetzbuch, das mal 90 Paragraphen oder so hatte, hat die Voraussetzung geschaffen für eine Wirtschaft, die sich in guten Regeln entwickeln konnte. Inzwischen ist es so breit geworden, es ist kompliziert geworden, wir haben nicht digitalisiert und mit am wichtigsten für uns wäre eine Modernisierung unseres Staates. Und zwar nicht zu sagen, das ist die Schuld der Politiker, sondern wie machen wir das? Wie treiben wir die Digitalisierung voran? Es ist eine Schande, es ist grauenhaft, man kann überall nach Europa reisen und wir stehen hinterher. Und das gilt für alle Bereiche.
Und das Thema Digitalisierung, muss man ja tatsächlich sagen, ist ja direkt auch wiederum mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass du das ausklammern kannst, sondern es ist direkt in einer, sagen wir mal, in einer Kette eigentlich auch zu nennen, weil wenn du das eine nicht hast, wirst du das andere nicht wirklich auch.
Also man muss doch hier ständig überlegen, wem muss ich es berichten? Muss ich dem Landkreis berichten? Muss ich dem Land berichten? Dem Regierungsbezirk? Welchem Ministerium? Allein diese Komplexität könnte man reduzieren. Sie erfüllt ja noch nicht mal ihren Zweck. Wir haben noch nicht mal gute Daten und gute Informationen verfügbar. Und ich finde das schade, dass es bisher, wir haben Symboldiskussion jetzt im Wahlkampf, aber die Frage, wie modernisieren wir dieses Land, scheint mir viel zu wenig. Und das ist in vielem auch eine ganz rein praktische Frage. Wie kommen wir mit der Digitalisierung voran? Was wir nicht tun im Moment oder nur marginal. Wie gehen wir mit einem überbordenden Datenschutz um? Dass wir zahlen einen Preis dafür für unseren Datenschutz im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft. Und dass man halt auch ehrlich mal drüber diskutiert, ja, Datenschutz ist wichtig, aber wir zahlen einen Preis. Und ich finde, der Preis ist zu hoch. Und darüber auch zu sprechen, also konstruktiv, nicht zu sagen, die Politik ist schuld, weil der Datenschutz hat ja auch viel Unterstützung, sondern sagen, ist ein Problem, wie können wir immer noch was haben, aber wie können wir es verbessern? Und da würde ich eben doch sagen, wenn da Unternehmer sich noch deutlich und Unternehmerinnen sich noch deutlich äußern dafür und die, so könnten wir es besser machen. Das wäre, glaube ich, für die politische Diskussion und für die Entwicklung dieses Landes hilfreich.
Ich würde ganz gerne an dieser Stelle einfach mal kurz das Panel öffnen und mal hier in das Publikum hineinschauen. Gibt es denn bei Ihnen die ein oder andere Frage, die Sie ganz gerne meinen Gästen hier oben stellen möchten? Dann können Sie ganz gerne einfach kurz aufstehen. Ja, bitteschön, vielleicht nennen Sie Ihren Namen. Ich wiederhole das dann nochmal laut für die Zuschauer und Ihre Frage, bitteschön. Also, ich versuche das Ganze nochmal zu wiederholen. Ja? Also sprich, die gut bezahlten Manager in großen DAX-Unternehmen, die sich nicht äußern, die sich sozusagen wegducken, um letztendlich die eigene Haut zu retten. Ja? Ist das, du bist ja bundesweit, du bist ja international unterwegs, kannst du sowas bestätigen, dass wir am Ende überhaupt gar nicht so ein Nachhaltigkeitsproblem haben, ich spitze es jetzt mal ein bisschen zu, ja, sondern dass wir eigentlich ein Führungsproblem haben, dass wir ein Leadership-Problem haben in Richtung Cover My Ass.
Ja, also wenn Sie es jetzt so konkret ansprechen Richtung DAX-Unternehmen, also ich wünschte, Sie würden sich mehr äußern, aber genau das ist das Problem, dass wir die Shitstorm-Mentalität, Sie trauen sich nicht mehr, weil es sich selber den Kopf kostet und oft auch leider nur über geringe Zeit in einem Unternehmen drin sind, ja, über 3-4 Jahre. Wie nachhaltig, muss man sich überlegen, ist so eine Strategie? Vor allen Dingen, wenn die Bezahlung, also Honorierung auch monetarisiert ist, an kurzfristigen Zielen, ja, das geht mir nicht überein. Also von dem her wünschte ich mir das, dass sie mehr laut geben. Aber man muss auch dazu sagen, with other people's money, mit anderem Geld umzugehen, ist nochmal eine ganz andere Sache, als wie wenn man selber die Hand auf der Herdplatte hat und das eigene Geld investiert. Und da werden schon vom Grund her andere Entscheidungen getroffen, weil man sich leichter tut, mit anderen Geldern irgendwas zu investieren oder auf Kredit zu finanzieren und vielleicht dann auch sagt, naja gut, wenn es dann die Probleme gibt, vielleicht in 4 Jahren, ich möchte da nicht alle über einen Kamm scheren, aber vielleicht dann in 4 Jahren, dann darf sich dann mein Nachfolger damit beschäftigen. Also ich wünschte, wir hätten da auch mehr Zutrauen bei den DAX-Vorständen, die sich äußern über den wirklichen Status quo, warum sie sich nicht äußern dürfen, was sie befürchten, weil wenn sie was sagen, und da sage ich das ganz polarisierend auch als Frau, wenn sie das nicht ganz genderkonform oder für alle Zielgruppen gerecht sagen oder da vielleicht irgendjemanden nicht richtig angesprochen haben, dann sind die so in der Kritik, das ist auch nicht okay. Ja? Wir brauchen Leute, die sich wieder was trauen und nicht insofern trauen, dass sie sich nicht danach gleich abgesägt fühlen, und es ist doch Meinungsfreiheit. Und das Unternehmen hat jemanden an die Spitze gewählt, die DAX-Vorstände, wo dann auch letztlich dafür als geeignet ausgewählt wurden. Und deshalb, es müssen sich auch die DAX-Vorstände äußern und es dürfen nicht so krasse Konsequenzen sein. Also dass die Social Media...
Naja, aber so sind die sozialen Medien. Und ich glaube, da sollte man auch nicht übermäßig, wenn man kritische Sachen sagt, muss man damit rechnen, dass man Gegenwind bekommt. Und was da in sozialen Medien passiert, ist geschmacklos, sehr oft, aber ich denke, sich da einfach auch zum beträchtlich drüber hinwegsetzen.
Ja, aber nicht drüber hinwegsetzen, wenn es dann nachher den eigenen Job kostet, ist natürlich leicht gesagt.
Ja, aber wie viele DAX-Unternehmen?
Also viele, viele DAX-Unternehmen, die ziehen rasant Konsequenzen, wenn sie merken, dass sie in der großen Fläche auf einmal mit Themen konnotiert werden, die, in denen sie nicht mitspielen möchten. Deshalb, da trauen sich viele nicht und insbesondere die Männer trauen sich nicht, was zu sagen. Ja? Und das ist ein Problem.
Ja? Männer, hilf uns. Ja? Gib mir mal eine Einschätzung. Also, ihr seid ja bekannt dafür, dass ihr das ja nicht seit gestern macht, ja, sondern seit ein paar Jahrzehnten und ihr seid sozusagen der Leuchtturm, wenn es genau um Fakten letztendlich auch geht. Weniger Emotionen. Also, wie ist deine Einschätzung zu dem Thema?
Ja, ich finde das, was, also ich glaube, da ein Punkt ist da entscheidend, nämlich dieses mit anderer Leute Geld umgehen ist leichter als mit dem eigenen Geld. So, und eben in diesen Unternehmen, Leute bleiben 3, 4, 5, vielleicht auch mal 10 Jahre, ja, man merkt aber auch bei denen, finde ich, die wirklich lange 10 Jahre, 15 Jahre in so einem großen DAX-Unternehmen sind eine andere Identifikation mit dem Unternehmen. Also man merkt es bei den Leuten, wechseln die im Vorstand, rotieren die da relativ regelmäßig durch oder ist da jemand, der wirklich sich auch mit diesem Unternehmen identifiziert, ja? Der äußert sich auch nochmal anders. Auf jeden Fall nicht polarisierend, der setzt sich der Social-Media-Kritik in der Regel auch nicht aus, aber äußert sich anders. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Familienunternehmen sind da einfach mutiger und die Leute in Social Media verzeihen es ihnen auch eher, härter zu Sachen auszudrücken, ja, mehr zu polarisieren, weil es so nachvollziehbar ist, wenn es irgendwie um die eigene Existenz geht. Ja? Und es ist glaubwürdig.
Uns geht nicht um die eigene Existenz. Bei uns geht es auch um 250 Familien, die da dranhängen. Und das muss man im Fokus haben. Also wir gehen nicht mit dem Rotstift durch und sagen, hier 20% Kündigungen, Arbeitsplätze weg. Da stehen Familien dahinter, die uns brauchen und die quasi sich auf uns verlassen. Und das muss man sich schon auch bewusst sein, dass wir da auch für unsere Mitarbeitenden da sind.
Dirk, ja. du bist Governance-Experte auch, komm aus deinem Strauch raus. Wie siehst du das Thema?
Der ist schön. Ja.
Was?
Der ist schön.
Ja, ich habe das Gefühl, du versteckst dich immer weiter dahinter.
Nein.
Oder es bewegt sich von selbst, keine Ahnung.
Der bewegt sich. Ja. Der ist so frisch, der läuft noch. Ja. Also ich kann das komplett nachvollziehen. 250 Familien, das ist das eigene Geld, das ist ein anderes Geld. Das ist teilweise schwer vergleichbar. Ich habe da 30 Unternehmen, ich habe einen gesunden Mittelstand. Jetzt kann ich den Sprung machen in die Compliance-Strategie, dass ich die Zahlungen, die Leistungen der DAX 30 Unternehmen an die Manager halt genau verbinde mit Nachhaltigkeitsthemen. Das ist auch die Aufforderung, das steht direkt auch drin, wenn man so will, im Green Deal, ist dort verankert. DAX 30 Unternehmen haben immer ein Stück das Problem Reputationsthema, also sie verlieren sehr schnell auch. Also da brauche ich halt nur ein Sportevent mal zurückzugehen, was in Deutschland mal stattfand. Vor geraumer Zeit im Sommer ein riesen Reputationsthema aufgrund von eingesetzten Materialien. Das war so, ja, mit enormen Aufwänden.
Du redest von, was war das, Weltmeisterschaft?
Sommermärchen.
Sommermärchen war das, ne? Da ging es um den Fußball,
ja.
der nicht sonderlich nachhaltig produziert worden ist.
Genau.
Nicht lustig, es konnte nachgewiesen werden, dass Kinderarbeit in diesen Sommermärchenfußball steckte, ja.
Pünktlich zum Anpfiff.
Ja. Pünktlich zum Anpfiff, haben wir rausgefunden.
Also es hat ganz unterschiedliche Auswirkungen. Ja. Das eine ist natürlich ein Reputationsthema, das hat unmittelbare Auswirkungen dann auch auf die Notierung. Das hat unmittelbare Auswirkungen auch auf Arbeitsplätze, wenn ich mir das international auch mit anschaue, wenn ich die Aufwände sehe. Hier habe ich unmittelbar regionale Auswirkungen auf die Familien, die 250 Familien. Es ist das eigene Geld. Ich habe aber trotzdem auch bei den DAX 30 Unternehmen, wenn ich mir die anschaue, Berichtspflicht ist da, sie müssen berichten. Sie haben natürlich andere Ressourcen, das hat dein Unternehmen gar nicht, das geht auch gar nicht. Ja. Insofern, da würde ich auch mal den Bogen springen, nochmal spannen halt zu Beginn. Gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Das ist die Analyse, was kommt auf mich zu, was muss ich machen. DAX 30 hat andere Themen zu berücksichtigen als, sagen wir mal, dein Unternehmen, auch wenn es im internationalen Bereich ist. Kern ist, ich muss mich damit auseinandersetzen, was kommt auf mich zu. Ist es ein Wahnsinnsdschungel von der EU, was wirklich auf einen zukommt? Das sind hunderte von Seiten. Insofern auch das Governance-Thema. Heißt Analyse, was kommt auf mich zu, wie muss ich meine interne Organisation sozusagen darauf vorbereiten, was kann ich machen, die Geschäftsführung muss dahinter stehen. Der DAX-Vorstand, DAX-30-Vorstand hat entsprechenden Druck auch, der kann es delegieren, er muss allerdings die Berichtspflicht wieder einrichten. Raus kommt er jetzt dann auch nicht mehr, denn jetzt ist ganz spannend, da kam ja auch das Thema NIS 2, kam ja auch. Ja, wunderbar, steht im Gesetz nämlich wunderbar drin, dass die Leitungsorgane, Vorstände verpflichtet sind, dem nachzugehen. Ich nehme sie also immer mehr in die Pflicht und das ist jetzt auch aber nichts Neues. Das kann ich bei Neubürger, kann ich bei Siemens nachvollziehen. Das ist nun wirklich schon ein Tick älter. Da bin ich im DAX 30 Umfeld. Das ist ein Governance-Thema. Jetzt sind wir nur in Nachhaltigkeitsberichtspflichten. Es ist das eine, war ein kognitives Thema. Hier ist es ein Nachhaltigkeitsthema. Governance-Thema heißt im Endeffekt, ich komme aus der Verantwortung als Leitungsorgan nicht raus. Ich habe nur eine andere Organisation. Ich habe 250 Mitarbeiter. DAX-Unternehmen haben Tausende, ja, mit anderen Strukturen, anderen, wirklich ganz anderen Governance-Herausforderungen. Im Kern muss sich aber jedes Unternehmen damit auseinandersetzen, was kommt auf mich zu.
Wir kommen zu unserer Schlussrunde. Angesichts der Zeit beenden wir diese mit kurzen 30 Sekunden Fazits, Empfehlungen, Ausblicken, Perspektiven, wie auch immer. Wir beginnen bei dir. Bitte kurz und knackig. Ausblick zum Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Strategien. Was ist euer Tipp? Wo soll es lang gehen für unser Publikum hier sowohl im Saal als auch am Fernseher? Bitte, Dirk.
Also man muss sich jedenfalls damit auseinandersetzen, was kommt. Man muss es verfolgen. Es kommt immer mehr. Es kommt auch mit einer höheren Geschwindigkeit. Das ist wichtig und man muss genau halt prüfen, was muss ich berücksichtigen, was muss ich sozusagen anwenden.
Ja. Nina.
Ich glaube, stimme ich zu, würde ich noch ergänzen, bei all der Regulatorik bitte nicht die Inhalte vergessen. Also es geht nicht nur darum, die Pflichten zu erfüllen, sondern wirklich das auch für sich zu nutzen und weiter voranzugehen.
Gerd.
Nachhaltigkeit ist ein riesiges Thema und wird es auch bleiben. Was wir für eine Welt hinterlassen für die Zukunft, ist ein großes, vielfach zu großes Thema. Aber wir werden nicht darauf verzichten können, das zu behandeln. Gleichzeitig möchte ich sagen, wir leben nach wie vor in einem sehr guten Land. Und wenn wir es schaffen, endlich wieder mal ein bisschen positiver und innovativer zu werden und dieses Land modernisieren, dann werden wir einen guten Beitrag zur Nachhaltigkeit liefern und dafür sorgen, dass unser gutes Leben auch weitergeht.
Isabel.
Ja, Zukunft braucht Zuversicht. Deshalb bin ich für praxisnahe, realitätskonforme Lösungen, die auch umsetzbar sind für Unternehmer, für die deutsche Wirtschaft auch und keine Ideologien in Deutschland.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Hier beim Bodensee Business Forum einen großen Applaus für meine Gäste.